Lars, einiges passiert diese Woche. Viel zu tun.
Das kann man so sagen.
Und jetzt noch Podcast. Aber das kriegen wir auch noch sehr gut hin. Freuen uns drauf, oder?
Erster Spieltag. Wir blicken voraus. Die Vorfreude ist groß.
Ein Selbstgänger. Guten Morgen.
Mascha.
Aufstehen mit der Eintracht. Dein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa.
Also, morgen spielt der Eintracht 15.30 Uhr gegen Werder Bremen. Ein Saisonauftakt an einem Samstag. 15.30 Uhr, wie gesagt, ist alles wie früher.
Auch könnte ein schöner sein. Werder Bremen, Traditionsverein, ja. Wetter ist gut vorhergesagt, ausverkauftes Haus. Von daher gesehen, lass die Saison 2025/26 beginnen. Wir sind bereit.
Ja, und so ein erstes Spiel ist ja immer so die Reise ins Ungewisse. Und wir wissen so ein bisschen, was wir von unserer Mannschaft bekommen. Aber ich weiß ganz ehrlich nicht, was wir von Werder Bremen bekommen werden.
Ja, das kann man wirklich schon so sagen. Viele, viele Unbekannte, neuer Trainer, schlechter Saisonstart, Transferstau, glaube ich, kann man sagen. Viele Verletzte. Trotzdem, glaube ich, ist es noch eine Mannschaft, die genügend Qualität hat mit Friedl, mit Schmid, um es mal zwei zu nennen, auf alle Fälle, die einfach genügend Qualität hat, um auch zu bestehen in der Bundesliga.
Obwohl zwei ihrer besten Spieler fehlen, Stay und Weiser, sind langzeitverletzt.
Ja.
Das kann in der Saison noch ein paar Auswirkungen haben. Ja, natürlich ist das die Geschichte schlechthin dieses Spiels, ist natürlich die Torwartgeschichte. Also Michael Zetterer letzte Woche noch mit Werder dann aus dem Pokal rausgeflogen als einziger Bundesligist, Tränen vergossen. Und jetzt gegen die Ex-Kollegen.
Das ist schon witzig, das ist natürlich. Also ich meine, letzte Woche saß er noch in der Kabine mit den Jungs zusammen und jetzt auf einmal spielt er gegen sie. Also ja, wie hat Dino Töpmöller auf der Pressekonferenz gesagt, so Geschichten, die nur der Fußball schreibt, das ist auch so. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt, weil da wurde auch viel diskutiert, ja, ist das jetzt ein Vorteil und so weiter und so fort. Ich meine natürlich, ich denke mal schon, Dino wird ihn schon mal gefragt haben, weil er war ja noch letzte Woche noch Teil des Teams und kennt natürlich auch jetzt noch ein paar Abläufe. Aber ob das dir dann auf dem Platz so viel bringt, das sei mal dahingestellt.
Er kennt vielleicht die Eigenheiten der Schützen von Werder.
Ja, na, das kann man auf alle Fälle sagen.
Auf der anderen Seite, die wissen vielleicht auch, wo sie hinschießen müssen.
Ja, die wissen vielleicht, naja, linke Hüfte klemmt ein bisschen eher als die rechte. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber kann man schon so sagen. Ja.
Also wir dürfen ihn ja persönlich kennenlernen. Unheimlich sympathischer Kerl und wie gesagt, ein gestandener Bundesliga-Keeper. Und das ist auch so ein bisschen die Krux, dass er kurz vor dem Transfer vom Trainer als Nummer 1 erklärt wurde, in dem engen Rennen. Mhm. Das ist ja so ein bisschen wie bei uns. Er ist ja so der Alteingesessene bei Werder gewesen. Und dann gibt es einen sehr, sehr talentierten jungen Keeper.
Den werden wir am Samstag sehen.
Ja, Mio Backhaus. Und ja, der ist blöd, jetzt bist du doch die Nummer 1. Musst du mit deinen, weiß ich, zum 21 ist er, glaube ich, auch erstmal verarbeiten.
Ja.
Auf der anderen Seite, was soll dann Besseres passieren? Du startest in die Bundesliga zum ersten Mal als Nummer 1. Auswärtsspiel in Frankfurt.
Viel ja, das hat auch Horst Steffen auf der Pressekonferenz, die habe ich mir angeschaut, habe mir auch gesagt, was soll denn jetzt für Druck reden? Hallo? Der spielt Bundesliga, darf sich freuen, hat er gesagt. Also auch eine sehr, sehr coole Art, die er da hat. Und von daher gesehen, werden wir den Mio mal unter die Lupe nehmen am Samstag.
Können aber natürlich sagen, viel Spaß beim ersten Mal vor der Nordwestkurve.
Mhm.
Apropos, das ist auch ein großes Thema. Am Samstag ist nicht nur Saisonstart, sondern auch Start eines angepassten Einlasskonzepts des Unterrangs der Nordwestkurve. Und wir wissen natürlich auch, dass das schon heiß diskutiert wird in der Fanszene. Darum bin ich ganz froh, dass einer unserer Vorstände bei uns ist, Philipp Reschke, seit Jahrzehnten bei der Eintracht und auch mit solchen Themen.
Zwei. Hallo Marc.
Mit solchen Themen betraut. Philipp, erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Was passiert jetzt da in der Nordwestkurve am Samstag, also morgen?
Also es ist, erstmal freuen wir uns auch alle riesig, dass es losgeht mit der Saison.
Das ist schon mal das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste. Und ja, es gibt ein paar Anpassungen, die betreffen den Unterrang und auch nur erstmal den Unterrang der Nordwestkurve, da hast du völlig recht. Und ja, es gibt auch ein paar Irritationen darüber, wie das immer so ist. Wir können ja hier mit ein paar Mythen und auch Fehlinterpretationen und Missdeutungen aufräumen. Insofern danke, dass ich die Chance hier dazu habe. Also, wie sieht's tatsächlich aus? An allen äußeren Eingangsbereichen. Wir haben den Haupteingang am Stadionbad. Wir haben den Wintersporthalleneingang. Wir haben den Gleisdreieckeingang. Gibt es wie eh und je eine große Zahl an Drehkreuzen. Und von diesen Drehkreuzen haben wir an jedem Eingang eine bestimmte Anzahl und die ist auch gut beschildert. Und da werden auch Leute davor stehen, die einem sagen, bitte mit NWK-Unterrangkarte an dieses Drehkreuz gehen. Die haben wir exklusiv dem NWK-Unterrang zugewiesen. Es sind also nicht etwa Drehkreuze jetzt bei den Blockzugängen, sondern wir reden von den ganz äußeren Eingangsbereichen, also in 400 bis 600 Meter Entfernung zum Stadion. Und dort gibt es besondere Drehkreuze, durch die geht man mit seiner NWK-Unterrangkarte, nicht Mittelrang, nicht Oberrang, die kommen da nicht durch. Auch alle Sitzplätze kommen an diesen besonders zugewiesenen und beschilderten Drehkreuzen nicht durch. Umgekehrt, mit einer NWK-Unterrangkarte kommst du an allen anderen Drehkreuzen, die nicht für den NWK-Unterrang sind, nicht durch. So, das ist Schritt 1. Das wird, glaube ich, relativ wenig verändern am Spieltagsbesuchsgefühl. So, direkt hinter dem Drehkreuz wird dir dann vom Ordnungsdienst ein Band angelegt. Das ist also anders als die alte Bändchenlösung, die es schon mal vor gut 3 Jahren gab. Weil wir sozusagen der Karte, die gerade das Drehkreuz als gültig passiert hat, können wir dann ein Bändchen anlegen. Und dann kannst du mit der Kombination aus Karte und Band beim Vorzeigen den Unterrang der NWK betreten. So, das ist zunächst mal alles für Menschen, die eine Karte im Unterrang der NWK haben. Ändert sich nur das im ersten Schritt und sonst nichts. Dann haben wir im nächsten Schritt, auch das war zu lesen, in der Ampelphase, eingeführt, die nicht wenig überraschend aus einer grünen, einer gelben und einer roten Phase besteht. Und sagen wir mal, wenn sie auf rot schaltet, dann bedeutet das, dass wir keine Menschen mehr in den Unterrang reinlassen dürfen, selbst wenn sie ein Bändchen und eine gültige Eintrittskarte haben. Wann kann das passieren? Und das geht einher mit der Frage, warum wir das gemacht haben. Das kann nur dann passieren, wenn sich im Unterrang aus irgendeinem Grund, weil man ein Bändchen manipuliert hat oder wie auch immer, oder der Ordnungsdienst nicht gut hingeguckt hat bei der Prüfung, wenn sich in diesem Unterrang roundabout 1000, vielleicht auch ein bisschen mehr, 1000, 1200 Menschen mehr befinden, als eigentlich Karten haben für diesen Unterrang. Und dann erreichen wir bei dieser Größenordnung einen kritischen Auslastungsbereich, der haarscharf an der Kante der baurechtlichen Zulässigkeit, und die ist einigermaßen großzügig, der baurechtlichen Zulässigkeit bewegt. Und ab dann kommen wir an eine Situation, ich komme jetzt quasi in das Warum, das können wir nicht mehr verantworten.
Es wird gefährlich.
Es wird gefährlich, es ist einfach zu voll. Und für jeden, der da mehr reinkommt, wird es auch gefährlich und der sorgt auch für mehr Gefahr. Und deswegen müssen wir auf Rot stellen. Das entspricht und entfließt unserer Verantwortung als Veranstalter. Das Blockschmuggelproblem ist kein neues Phänomen und offen gestanden, ich kann auch total verstehen, dass es da kein Unrechtsbewusstsein gibt. Ist völlig in Ordnung. Alle haben es irgendwie irgendwann mal gemacht zu irgendwelchen Zeiten und Lebens- und Altersphase. Jeder will dahin. Die Popularität ist in den letzten 10 Jahren ist rasant gestiegen, aber die Beschwerden von Menschen, die dort im Unterrang sozusagen berechtigterweise zu Hause sind, die Beschwerden sind auch gestiegen. Es wird immer voller und es wird immer voller und es wird immer enger. Und man hatte nicht das Gefühl, dass das noch richtig war, was da am Befüllungsgrad bestand. Und das haben wir im letzten Jahr durch ein sensorbasiertes Zählsystem, was jetzt auch zum Einsatz kommt, haben wir das überprüft und mussten feststellen, da ist schon was dran. Das ist schon in der Regel voller als es sein sollte, was die verkaufte Anzahl der Karten angeht, meistens diesseits der baurechtlichen Zulässigkeit, aber wir kommen schon an kritische Größenordnungen ran, wenn wir zum Beispiel bei irgendwelchen Highlight-Spielen sind. Tottenham ist sicherlich das extrovertierteste Beispiel von allen gewesen, aber es gab auch noch ein paar andere Spiele, da kommen wir an Punkte, jenseits derer wir das nicht mehr vertreten können und auch nicht vertreten sollten. Und das ist der Grund dafür, warum wir das einführen. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir eine Rotphase überhaupt mal erreichen werden? Und nur die hat ja dann wirklich eine Auswirkung auf das Lebensgefühl der betroffenen Personen. Schwer einzuschätzen, das ist nicht auszuschließen, aber eigentlich sollte es nicht wahrscheinlich sein, denn durch die Kombination aus Drehkreuz und Bändchen sollte eigentlich die Zahl derer, die dort nicht hingehören in den Unterrang, sich reduzieren. Und das ist auch unser aller Hoffnung und zunächst mal die Zielsetzung dieses gesamten Konzepts. Es soll am Ende alle, die im Unterrang sind, schützen und nicht zuletzt auch für Ordnung sorgen.
Also sozusagen eigentlich die freundlichste Maßnahme, dieses Problem Blockschmuggel zu umgehen oder auszuschließen.
Es ist jedenfalls eine Maßnahme, die noch auf Mitwirkung und Verständnis aller beruht. Wenn das nicht besteht und wenn das irgendwie massenhaft manipuliert wird, dann scheitert am Ende etwas, was, wenn man so will, unser letzter Versuch war. Denn die nächste Ebene ist dann eine, die die Struktur dieser Kurve baulich verändern würde. Und das, glaube ich, will keiner, denn das nimmt dann natürlich Freiheiten, die wir hier in den letzten 20 Jahren, seitdem das Stadion hier fertiggestellt wurde, mit seinen ganzen Freizügigkeiten, die man hier, was Bewegungsspielraum angeht, hat. Es wäre das Ende, so wie wir es, der NWK, so wie wir sie kannten und kennen, sondern wir müssten baulich dafür sorgen, dass wer eine Karte für den Unterrang hat, auch genau nur noch da hingeleitet wird und für den Mittelrang nur noch in den Mittelrang und für den Oberrang entsprechendes. Und das, glaube ich, wollen wir alle nicht.
Jetzt habe ich natürlich auch viele Freunde und Bekannte, die sich mit so einem Thema auseinandersetzen, die wahrscheinlich auch selber teilweise davon betroffen sind und sagen, ja, wie soll das eigentlich funktionieren? Stell dir mal vor, du bist in dieser Gelbphase. Gelb heißt ja, du kannst rein, aber Achtung, es wird langsam knapp. Jetzt gehe ich in Gelb raus, weil ich aufs Klo muss oder möchte ein Bier holen. Und in dem Moment geht die Ampel auf Rot und ich komme nicht mehr zurück zu meinen Kumpels. Will ja auch keiner. Also
will
ist
auch
nicht,
keiner, ist,
nicht schön.
Ist keine Frage. Aber der Fall ist tatsächlich denkbar und wir haben es auch gedreht und gewendet, wie man es wollte. Es funktioniert nicht anders. Deswegen wird ja Gelb angezeigt und es springt nicht einmal auf einmal von Grün auf Rot. Gelb ist eine Warnphase für alle, die vielleicht noch draußen stehen und Kippchen rauchen. Nochmal, Konjunktiv wäre eine Warnphase. Wir wollen ja gar nicht in Gelb kommen, weil auch das würde bedeuten, dass schon eine stattliche Anzahl von Schmuggeleien stattgefunden haben muss. Ja, wer da draußen noch eine Kippe raucht, schnell rein. Und wer drin ist und sich überlegt, noch ein Getränk zu holen, möglicherweise nicht mehr raus. Sondern dann lieber warten, bis Rot kommt. Wenn man dann nämlich im Block ist, kann man raus, kriegt eine Auslasskarte und mit der Auslasskarte aus- und Einlasskarte eine dieselbe Karte, die gibt man quasi beim Betreten des Blocks wieder ab.
Jetzt sagen manche, wenn es dann so wäre und dann werden die alle nach oben geschickt, dann wird es im Oberrang zu voll. Habe ich auch schon gehört als Argument oder als Furcht.
Sagen wir es mal so, die Zahlen, die wir von diesem Sensorsystem, und das haben wir teilweise durch einen Parallelbetrieb von drei Systemen, haben wir auch validiert, die kamen alle zu annähernd identischen Ergebnissen. Also waren mal 10 Leute auseinander, aber die kamen zu identischen Ergebnissen. Wir haben das auch im Mittelrang, wir haben das auch im Oberrang. Und die Zahlen korrespondieren durchaus ein Stück weit. Ne? Was im Oberrang an verkauften Karten nicht zutritt, das ist ein Stück weit im Unterrang wiederzufinden, zahlenmäßig. Machen wir uns nichts vor, das kommt auch aus anderen Bereichen und das mag auch aus dem Mittelrang gelegentlich kommen. Aber im Oberrang ist schon Platz, ja, sodass wir niemanden, der für den nicht so wahrscheinlichen Fall einer Rotphase auf einmal dort steht, mit Bier in der Hand oder gerade erst kommt und mit Bändchen und Karte im Oberrang Platz finden werden. Und ich glaube, das ist am Ende immer noch die bessere Lösung als bei einem anderen Verein, bei dem es auch gemacht wird. Da ist einfach zu. Du musst halt im Umlauf warten und kannst dann den Monitoren anschauen, aber dann kommst du nicht mehr rein.
Philipp, all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist ja sicherlich ein längerer Prozess und es war wahrscheinlich viel Dialog nötig mit allen, die es betrifft, oder?
Ja, völlig richtig. Das ist natürlich nichts, was uns vor 2 Wochen eingefallen wäre. Und dann hätten wir mal schnell eine Mail geschrieben, sondern die Beobachtung dieses Phänomens, nenne ich es mal, die geht ja schon lange. Und auch die Beobachtung der Zuspitzung dieses Phänomens und die Schlussfolgerung, dass wir was tun müssen. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir was tun. Es gab ja schon ein paar Mal Versuche, das ein bisschen einzudämmen, haben alle nicht funktioniert so. Und wir sind vor roundabout 2 Monaten in den Fanbeirat, also das Gremium, wo die relevanten Gruppen der aktiven Fanszene vertreten sind, gegangen, haben das vorgestellt. Ich glaube, beim Warum und dem Grund für das Ganze sind wir alle auf einem Papier. Ne? Stehen alle dahinter, das tragen alle mit. Das Wie, also das Konzept selbst, hat noch ein paar Anpassungen erfahren, wir haben auch ein paar Anpassungswünsche aufgenommen, hat jeder seine Bauchschmerzen mit, ne? Ein Stück weit, weil es eben nicht die eierlegende Wollmilchsau gibt, bei der alle rundherum zufrieden sind und die völlig ohne irgendein Konfliktpotenzial implementiert werden kann. Aber im Großen und Ganzen trägt man das mit, was natürlich nicht bedeutet, dass die sich umdrehen und sofort hören alle Menschen drauf, sondern auch die werden Diskussionen führen müssen und werden möglicherweise auch nicht alle erreichen und nicht alle überzeugen können. Ist am Ende auch nicht zwingend ihre Aufgabe. Wir müssen schauen, dass es funktioniert und ich glaube, das wird es.
Was wäre jetzt vor diesem ganzen Hintergrund deine Botschaft, dein Appell an die Fans morgen?
Naja, wie immer, bei Eintracht Frankfurt lernt man ja auch ein Stück weit Geduld und Verständnis. Darum würde ich dann schon bitten. Am Ende ist es eine Maßnahme, die für den Schutz der Leute ist. Und es ist keine Maßnahme, die von jetzt auf gleich Gewohnheiten auch und unseren Geduldsfaden massiv abkürzt mit den Menschen und mit ihrem Verhalten. Aber es gibt bestimmte Punkte, an denen wird es einfach gefährlich und das wissen wir jetzt, wir kennen diese Punkte, wir können sie nachverfolgen und nachempfinden, zahlenbasiert, und dann ist es auch unsere Pflicht, für die Leute einzustehen und mehr Menschen dort nicht reinzulassen. So, und damit Gefahren zu reduzieren, denn wenn mal irgendwas passiert, warum müssen wir uns doch überhaupt nicht vormachen, oder brauchen wir uns nichts vorzumachen, dann tickt die Welt auf einmal ganz, ganz anders als noch einen kurzen Moment davor. Und dann wird man völlig zu Recht sagen, Reschke, Leute, wie konntet ihr sehenden Auges so eine Gefährdung zulassen? Und die geht nun mal auf dem Papier von einer solchen Situation aus.
Dann hoffe ich, dass die Ampel auf grün steht morgen.
Das hoffen wir auch, und ich bin auch ziemlich überzeugt davon, dass sie es tun wird.
Ja. Und ich hoffe, dass du auch das Spiel angenießen kannst.
Ja, ich werde wahrscheinlich immer auf die Ampel schielen am Anfang.
Das
bleibt ja nicht aus. Aber nochmal, wir sind auf ein Stück weit auch auf alle angewiesen und auf die Mitwirkung aller und das Verständnis aller angewiesen. Das ist man immer hier. Wenn die Dinge nicht funktionieren, dann muss man sich neue Sachen ausdenken. Und deswegen hoffe ich sehr, dass das jetzt funktioniert. Und alle anderen Fragen stelle ich mir jetzt überhaupt nicht.
So ist es. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen gutes Spiel uns allen und guten Saisonauftakt.
Ich danke dir sehr, dir auch und uns allen in der Tat auch. Ja.
Ciao.
Tschüss.
Also auch hier die Vorfreude, Lars, aber das ist ein großes Thema. Wir hoffen natürlich, dass alle Fans zufrieden sein werden mit den Abläufen. Ein bisschen Geduld wird eingefordert, aber dann natürlich auch mit dem Spiel. Ich erwarte ein schweres Spiel. Das ist nicht so, dass wir kommen und hauen Bremen mit 3-4 Toren weg.
Nee, das glaube ich auch nicht, tatsächlich. Aber ich sehe uns in der Favoritenrolle. Ja, wir haben schon eingangs die Themen besprochen, die Bremen hat. Ich glaube, sie werden ein bisschen brauchen, um in die Saison reinzukommen. Vor allen Dingen offensiv, finde ich, fehlt ihnen noch einer. Gucken, ob sie da noch nachlegen. Transferfenster geht ja noch knapp 2 Wochen. Das sind so Themen, aber sie haben, wie schon erwähnt, auch ein Jinma, finde ich, ein guter ein Konterspieler. Ich bin aber gespannt, ich finde Horst Steffen cool, das, was man so hört, auch was die Spieler über ihn sagen, was für ein Trainer er sei. Ich glaube, das passt ganz gut nach Bremen, deswegen, ich sehe die trotzdem im Mittelfeld, glaube jetzt nicht, dass die gegen Abschied kämpfen werden.
Elias Baum, der bei ihm in Elversberg gespielt hat oder unter ihm in Elversberg, wird sicherlich auch ein paar Sachen berichten können. Ja, wenn wir auf uns schauen, ein paar Sachen sind noch unklar.
Ja.
Bin auch gespannt, wie Dino letztlich aufstellen wird, aber es geht natürlich schon in Richtung Heimspiel-Dominanz. 3 Punkte müssen her, sollen her.
Ja. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob er überhaupt was ändert im Vergleich zu Startelf Engers. Hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass Nene Brown und Götze näher an die Mannschaft gerückt sind, dass sie ja auch in den Kader rutschen. Ich glaube aber irgendwie noch nicht, dass sie von Anfang an spielen werden. Und dann stellt sich die Frage, okay, was stellst du um? Du hast mit Hugo und Fares zwei, sag ich mal, ein offensiveres Besteck auf der 6. Okay, passt aber jetzt in dem Fall. Vorne haben alle ihre Aufgaben gemacht. Klar kannst du überlegen, ja, vielleicht Ansgar für Bahoya, passt das vielleicht ein bisschen besser zum Gegner. Ansgar, der im Anlaufen, finde ich, noch ein bisschen besser ist. Bahoya war wahrscheinlich, weil 1 gegen 1, Engers tiefstehender Gegner. Das wäre so eine Sache, die könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten, glaube ich, sehe ich die 10, die da gespielt haben, sehe ich wieder von Anfang an.
Ja, und wenn du gesagt hast, Mario Götze.
Sorry, ganz kurz. Natürlich mit Zetterer im Tor. Das muss ich noch reinhaken. Den Wechsel wird's geben. Das hat er ja auch schon auf der Pressekonferenz gesagt.
Aber weil du gerade eben Mario Götze wieder im Kader erwähnt hast. Götze, der dann für eine halbe Stunde kommt oder für 20 Minuten, auch gut. Ist ja sowas wie der Schreckgespenst von Werder Bremen. Hat viele Tore in seiner Karriere gemacht. Letztes Jahr auch den Siegtreffer hier beim 1-0.
Ja.
Ja, wenn wir damit nachlegen können, können wir auch wieder ganz zufrieden sein.
Ich wollte gerade sagen, also die Bank wird auf alle Fälle adäquat besetzt. Und Nene Brown, denke ich, man wird noch 1-2 Wochen brauchen. Dann kommt ja auch schon relativ früh die Länderspielpause. Hat, glaube ich, einfach zu viel von hinten verpasst. Die Sache, was spannend sein wird, ist, was mit Theat passiert tatsächlich. Der war ja gesperrt gegen Engers, rutscht jetzt also wieder rein. Eigentlich brauche ich ja auch noch ein Plätzchen. Das wird nochmal gucken. Also wie Dino das handelt.
Könnte mir ihn sehr gut als Linksverteidiger vorstellen.
Ja, das kann sein, ja. Aber ich bin gespannt auf die Startelf am Samstag.
Morgen geht's los. Solltet ihr in der Nähe von Hadamar wohnen, könnt ihr euch heute Abend schon die Dosis Eintracht holen. Eintracht in der Region, die Tradi wird dort antreten um 18:30 Uhr. Da wünsche ich mir viel Spaß. Ja, und morgen Kleiner Hinweis in eigener Sache, Lars mit Ralf Weber zusammen bei Eintracht FM. Und ab dieser Saison, die ganzen 90 Minuten, werden auch von unseren Eintracht-Stimmen kommentiert. Also sind wir auch noch näher dran im Real Life. Das gibt's ja nach Spielschluss bei Eintracht TV Plus. Also volles Programm wieder.
Lange Folge heute, aber wir wollten euch bestens vorbereiten auf den ersten Spieltag.
Haben wir hoffentlich. Also kommt gut rein, schönes Wochenende und Forza SG.
Ciao, ciao.
Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.